Lover, you may cause me tears, drag me through the best of years, but I love you so.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der nächsten Folge aus Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Park, vorgelesen von Sonja Beiswenger. Das Buch stammt aus dem Jahr 1977. Die traditionelle englische Gesellschaft, eher konservativ und prüde, erlebt einige Erschütterungen. Die Studentenunruhen von 1968 sind knapp 10 Jahre her und die Spätfolgen in der nordöstlichen Provinz Großbritanniens angekommen. So wird Grace, die vermeintliche Freundin von Bild, beschrieben wie ein Inbild der Mode der 70er Jahre.
Seit den Tagen des hochwürdigen Abtes Wilfrid haben sich an seiner Gründungsschule unwahrscheinliche Traditionen etabliert. Laut Vater gibt es reichlich historische Belege, dass er selbst ein unwahrscheinlicher Mann war, der 100 Sachen auf einmal erledigte, wo 1 bis 2 für die meisten Heiligen vollkommen genügt hätten, um sich ein paar schöne Ruhejahre voller Dankgebete und Frieden auf einem Felsen an der Küste zu verdienen oder weiter südlich im milden Canterbury. Wilfrid scheint ein echter Macher gewesen zu sein. Ein Mann, der sich in seinen Umhang schmeißt und seinen Stab ergreift und loszieht zum Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Immer unterwegs, Ripon, Gisborough, York, Nord, Süd, hoch und immer höher, die 199 Stufen hinauf zu den heulenden Klippen von Whitby und den hohen schwarzen Mauern seines Klosters, wo Hilda, sein weiblicher Gegenpart, die erste ureigene Bewohnerin Yorkshires, ihn erwartete, um Synoden und Organisation zu besprechen. Und was mit dem heiligen Catman zu tun sei, dem Schäfer, der Engel sah und im örtlichen Dialekt Lieder über sie sang. Wilfrid, wie Vater zweifellos wusste, war der Grund für den traditionellen Weihnachtsaktionismus an der Schule und die bescheuerte Notwendigkeit, die Schulaufführung, den Schulball und das 7-gegen-7-Turnier zur gleichen Zeit abzuhalten wie die Oxbridge-Prüfungen. Vielleicht hatte Hilda am anderen Ende der Küste gerade eine Lungenentzündung gehabt oder war abgelenkt durch Catman oder die Piraten, als das alles eingetütet wurde. Wäre sie gefragt worden, oder wäre sie Paula gewesen, hätte sie solchen Unfug gar nicht erst zugelassen. »Wie könnt ihr«, hätte sie gesagt, »öffentliche Prüfungen in einer Aula abhalten, in der am Vorabend die Weihnachtsaufführung stattfindet und am Abend darauf, am ersten Tag der Oxbridge-Examen, der alljährliche Schulball?« Und nur ein Mann von beängstigender Tatkraft konnte angeordnet haben, am Folgetag auch noch die Rugbyspiele auszutragen. Wohl wissend, dass 3/4 der hart trainierenden Mannschaft anzunehmenderweise auch Oxbridge-Prüflinge waren. Zum ersten Mal, im November meiner Verwandlung, wurde über diesen Wildwuchs eine Entscheidung gefällt, die bei Vaters Donnerstagstreffen als Wunder angesehen wurde. Ich war zufällig dabei, weil ich nach unten musste, um Miss Becks zu sprechen, die wieder mal in Sachen Lerninhalte vorbeigeschaut hatte. Und Paula meinte, wenn ich ihr auf Wiedersehen sagte, würde sie vielleicht endlich gehen. Inzwischen war sie gegangen. Das Gespräch drehte sich nun um das uralte und nimmer endende Thema in diesem Raum, nämlich die Leistungen der Jungen.
Wilson? Ein Luftikus.
Das würde ich nicht sagen, das würde ich nicht sagen.
3 Dreier und 1 5. Surrey fällt also schon mal weg.
Bei den Nachprüfungen hätte er noch eine Chance.
Hoffnungslos, extern ein Rumtreiber.
Und Gleck?
Noch schlimmer, Hall, wenn er Glück hat.
Sykes?
Hübsche Schwester, sagte Edmund H.B. Aber stinkfaul, kommt aus der Pearson Street.
Früher hieß es immer, sagte Old Price mit bebender Stimme, in der Pearson Street hätten die Leute Kakerlaken in den Kuchenformen.
Auch in Oxford und Cambridge gibt's sonderbare Dinge in Kuchenformen, sagte Puffy. Wie steht's mit Rose, H.B.?
Oh, sicher wie das Amen in der Kirche. Solider Bursche, der kann alles.
Da bin ich mir nicht so sicher, sagte mein Vater stirnrunzelnd.
Liebe Güte, William, wenn Rose versagt.
Könnte passieren. Es ist schon passiert. Denk an Wellington Wells. Anhaltendes Schweigen. Während Wellington Wells außergewöhnliches Scheitern beim Sturm auf Oxford im Jahre 1910 aufs Neue kontempliert wird.
»Ach, Rose schafft das schon«, sagte Puffy. »Terrapin?«
»Jetzt wird's interessant. Da ist alles möglich. Ein komischer Kauz.«
»Terrapin hat was, find ich«, sagte Puffy. »Da ist eine Menge Potenzial. Er war mal völlig unscheinbar. Was meinst du, William?«
»Wie?« sagte Vater. »Terrapin?«
»Du kennst ihn doch am besten. Er hat doch mehr oder minder seine sämtlichen Ferien hier verbracht als Unterstufler, nicht wahr? Zu Hause gab's Probleme.«
»Hm«, sagte Vater. Bei Fragen, die er als privat empfindet, kriegt man nichts aus ihm raus. »Marigold«, sagte er, »solltest du nicht im Bett sein oder was für die Schule tun?« Aber ich lungerte an der Tür herum und tat, als würde ich das Schachbrett studieren.
»Er ist erwachsener geworden in letzter Zeit. Danach sieht's mir aus. Er kann mehr verkraften«,
sagte Onkel Edmund. »Und verkraften musste er einiges«, sagte Vater fast beiläufig, während er den Korkenzieher suchte. »Er ist ein sehr begabter...« »Aha, ja, da ist er ja.«
»Nun, er ist kein Rugbyspieler oder Tänzer und er spielt nicht in der Schulaufführung mit. Also hast du womöglich recht«,
sagte Onkel Edmund.
»Zumindest kriegt er genügend Schlaf. Wer weiß, wie viele Stipendien uns durch die Lappen gehen wegen dieses Weihnachtsbrimboriums. Ich verstehe nicht, warum wir nicht wenigstens den Schulball abschaffen können oder das verdammte Ding rechtzeitig hinter uns bringen.«
»Das wird dieses Jahr nicht gehen«, sagte Puffy. »Die Aula wird immer noch renoviert.«
»Na, dann haltet ihn eben woanders ab.«
»Wo denn?«
»Auf der Pier.«
»Auf der Pier? Lieber Gott, die Heiligen würden sich in ihren Gräbern umdrehen.«
»Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich denke nicht, dass es überhaupt einen Ball gab, als die Schule noch ein Kloster war. Das hätte ich sehen wollen, wie die Mönche mit den Jungen unterm Weihnachtsbaum eine Sohle aufs Parkett legen.«
»Ich weiß noch, wie die Zeppeline nachts vor der Pier«, begann Price und wurde überraschenderweise von Vater unterbrochen, indem er sagte, »Wisst ihr was? Warum mieten wir uns nicht wirklich die Pier? Das wäre doch recht amüsant. Ich mag Piere.«
»Als brennende Bündel ins Meer stürzten.«
»Wenn er auf der Pier stattfände, ich glaube, ich würde hingehen.«
»Du würdest hingehen«,
rief ich von der Tür aus. »Ja, ja.« Ihm war völlig entfallen, dass er mich weggeschickt hatte. »Ja, warum nicht? Vielleicht würde es mir ja Spaß machen, mal das Tanzbein zu schwingen.«
»Oh Gott!«
»Als deine Mutter noch lebte, weißt du, bin ich immer hingegangen.« Onkel H.B. ließ sein Kinn auf die Brust fallen. »Ja, ein Tänzchen, das fände ich schön.« Das hatte zweierlei Effekt. Erstens, dass ich in mein Zimmer wankte, eine Stunde lang vor meiner Arbeit saß und sie erledigte wie ein billiger Taschenrechner, der neue Batterien braucht, wobei ich die ganze Zeit dachte, Vater, Vater, wie schrecklich, das gehört sich nicht. Und zweitens, dass ich mich danach auf die Suche nach Grace machte, um ihr alles zu erzählen. Terrapin ist interessant. Terrapin ist genial. Terrapin muss viel verkraften. Terrapin ist erwachsener geworden, war das, was ich mit ihr besprechen wollte. Doch als ich bei Grace in der Zimmertür stand, hatte ich's mir anders überlegt. Ich erzählte nur von der Schulballsaga. Ich beschloss, erst am Sonntag das Gespräch auf Terrapin zurückzulenken, wenn Vater, Paula und ich zusammen zu Mittag aßen. Vater war in einer seiner eher üblichen Launen. Das heißt, er sah aus, als wollte er am liebsten in die Stratosphäre abheben und über die Bedeutung der Bedeutung sinnieren. und Paula und ich saßen friedlich und entspannt in seiner Gesellschaft sowie der eines exzellenten Yorkshire Puddings. Findest du, dass Terrapin in letzter Zeit anders ist, Paula?
Gar nicht.
Er hat sich angeblich verändert.
Stimmt nicht.
Er ist angeblich reifer geworden.
Was soll das heißen? Käse wird reifer.
Menschen nicht?
Da gehen die Meinungen auseinander.
Er ist weniger hässlich.
Was hat das denn damit zu tun? Was hat denn das Aussehen?
Ihre Augen blitzten und ihre Haare bebten. Du weißt halt nicht, wie es ist, unansehnlich zu sein.
Jetzt lass das sein. Verzichte auf Selbstmitleid. Aber ich komme allmählich dahinter, wenn ich mir so ansehe, wie du dich auftakelst.
Wieso auftakeln?
Dieses zerrupfte Huhn auf deinem Kopf?
Das ist ein Federschnitt. Ich schüttelte ihn. Ich war sogar entzückt. Immerhin und endlich war er ihr aufgefallen.
Hat ganz schön was gekostet, munkelt man unten beim Bazar.
Naja, Vater hat's bezahlt. Hat ihm nichts ausgemacht. Ich hab Geld. Mutter hat mir was vererbt. Grace weiß es von Uncle HB. Meine Mutter, sagte ich, wusste eben, was ein junges Mädchen braucht.
Und hat's ihr was genützt, sagte Paula. Im Himmel braucht man keinen Haarschnitt.
Ich werde jedenfalls nicht,
wohl kaum.
Lieber Gott, Äußerlichkeiten. Er ist durchaus bemerkenswert, sagte Vater, der den letzten Bissen Apfel mit Vanillesoße aß und von irgendwo hinter Haleys Komet zurück in Richtung Erde schwebte. In meinen Augen. Gäbe es wohl einen Nachschlag?
Nein, ich hatte sie gefragt.
Vanillesoße?
Zu spät.
Über wen reden wir? Fragte ich. Na, über Terrapin. Tom Terrapin. Wisst ihr, Paula Marigold, unter uns gesagt? Ich glaube, Tom Terrapin könnte der klügste, originellste Junge sein, der je in meiner Klasse war. Er lehnte sich zurück und schenkte uns sein typisches Lächeln.
Dann wird's wohl kein Stipendium geben, sagte Paula, die mehr über Jungen und Prüfungen weiß als jedes Kuratorium.
Ihre Krankenstation steht in der Prüfungswoche in kompletter Bereitschaft. Betten sind frisch bezogen, Wärmflaschen sind zur Hand. Wobei das alles streng genommen gar nicht nötig ist, nachdem sie ihnen kurz und kräftig die Meinung gegeigt hat, einschließlich ihrer einprägsamen Gedanken zur Hirnrissigkeit der Beurteilung eines Menschen anhand von einigen in wenigen Stunden fieberhaft bekritzelten Seiten. Vater sagt, man könne ohnehin die wahren Fähigkeiten eines Menschen vor seinem abgeschlossenen Zweitstudium gar nicht beurteilen. Das ist nicht der Punkt, sagte Vater. Es ging mir nicht um Stipendien. Mir ging es um Terrapin. Ich denke, er könnte vielleicht etwas. Marigold, sagte er, mit jener scheinbaren Folgerichtigkeit, die ihn, ehrlich gesagt, zu einem nicht ganz einfachen Menschen macht. Warum bittest du ihn nicht, dich zum Schulball zu begleiten? Der Pier-Pavillon ist eine lange gelbe Holzhütte am landwärtigen Ende der Pier, die sich ein bisschen seewärts zieht und dann als Knäuel aus schwarzen Stangen zum Wasser abfällt. Im Krieg war die Pier von einem Schiff gerammt worden. Dieses Stück Küste ist ganz unspektakulär, aber umso trügerischer, weil es so flach ist, dass es von hoher See aus nicht zu erkennen ist und unachtsame Seeleute ihren Fehler erst bemerken, wenn sie sich an der Felsplatte aufgerieben haben, die knapp unter dem kalten grauen Wasser verläuft und seit Wikingerzeiten Verheerungen angerichtet hat. Etwa 100 Meter hinter der Rückseite des Pavillons wurde quer über die Pier eine Kette gespannt und weiter geht niemand. Der Großteil des Pavillons liegt auf dem Trockenen. Aber weiter hinten, in Richtung Bühne, werden die Bretter unter den Füßen kälter und man kann durch die Spalten schauen und das Meer darunter rhythmisch schäumen sehen. Als kleines Kind war ich dort mal auf einem schrecklichen Kostümfest, saß stundenlang allein und schweigend auf einem rotsamtenen Klappstuhl entlang der Rückwand des Tanzsaals und sah wütend durch meine Brillengläser auf all die Feen und Clowns, während ich selbst in irgendetwas gesteckt worden war, das Paula in letzter Minute für mich gefunden hatte. Alles, was ich wirklich wusste von der Pia, war die Hölle jenes Abends und die Schrecken der Parade am Schluss. Das und die Ritzen mit dem Meer darunter und das große Getöse der Musikkapelle. Dennoch war ich der festen Überzeugung, dass der Pier-Pavillon nichts hermachte. Schon damals. Und heute musste er noch ungleich schäbiger sein. Auf dem Heimweg von der Schule kam ich dran vorbei und sah Fish-and-Chips-Papier in den Türeingängen strudeln. Popmusik, bunte Lichter und kotzende Stadtbewohner lungerten an Samstagabenden in den schattigen Ecken herum. Ein unschöner Anblick. Zwischen den dümpelnden Fischerbooten vor der Promenade, dem rauschenden, glitzernden Meer und dem fernen Ufer. Es ging wirklich schroff in die Tiefe. Doch Grace, die mich in der Schule zwischen zwei Unterrichtsstunden auf dem Korridor anhielt, schien begeistert.
»Weißt du schon das Neueste?« fragte sie. »Es steht fest, die Pia!«
»Was? Der Schulball?«
»Mein Vater hat gestern grünes Licht gegeben. Er soll direkt vor den Ferien stattfinden, damit wir es hinter uns haben, bevor der Weihnachtstrubel losgeht.«
»Kennst du sie?« fragte ich.
»Die Pia? Natürlich kenne ich sie.«
Ich dachte an den rosa Friseursalon und wie sie den gefunden hatte, nachdem sie kaum ein paar Tage in der Stadt war. Mit einem Mal hatte ich eine dezidierte Ahnung, dass Grace die Pier in- und auswendig kannte.
»Das heißt, du warst da schon mal?«
Sie lächelte aus lichten Höhen.
»Oh Gott, schlimme Leute!«
Ich dachte an Eileen Sykes und Beryl. Genau diese Sorte. Bauchfreie Tops, lila Lippen. Irgendwer hatte mir mal erzählt, Beryls Mutter würde dort an der Kasse arbeiten und den ganzen Tag Kekse essen und stricken.
Mich überkam eine Woge der Loyalität zum vorsintflutlichen St. Wilfrids.
»Das hier wird ein privater Ball«, sagte ich. »Ich finde, die Pier ist nicht das Richtige für einen privaten Ball.«
»Gehst du oft auf private Bälle?«, fragte Eileen Sykes, die sich angeschlängelt hatte.
»Ich meine ja nur, nein, ich habe mich nur gewundert«, sagte ich. »Ich find's einfach nicht allzu partymäßig auf der Pier.«
Eileen brach in hysterisches Gelächter aus. Und Grace drehte kurz den Kopf zur Seite.
»Ehrlich«, sagte sie, »Bilch, ehrlich.«
»Ich mein ja nur, ich glaub nicht, dass jemand hingeht«, sagte ich. »Es stinkt und es ist kalt. Die Ehemaligen sind auch nicht mehr die Jüngsten, zumindest manche.«
»Kenn ich eh niemand von«, sagte Beryl. »Ich geh nur hin, weil's auf der Pier ist. Ich bin da eh jeden Samstag.«
»Du gehst?«
Ich konnte nicht anders. Sie ist so riesig und fettig. Man sieht, dass sie nie ihre Strumpfhosen wäscht.
»Mein Vater geht hin«, sagte ich.
Jetzt waren sie kurz vom Herzinfarkt.
»Ich gehe jedenfalls nicht hin«, sagte ich. »Zum Glück.«
Und daran hielt ich über die nächsten 2 Wochen hinweg mit unerschütterlicher Härte fest.
»Ach, komm schon, Bilch«, sagten sie, fast die halbe Klasse.
Es war der große Gag. Haare, Schuhe, orange Strickjacke. Und immer noch war ich der große Gag. Die ganze Welt hatte beschlossen, auf den St. Wilfrids Ball zu gehen, weil er auf der Pier stattfand und nicht in den uralten Kreuzgängen.
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich kann nicht tanzen, ich hasse die Pier.«
»Ach komm, die ist toll.«
»Ist sie nicht.«
»Warum?«
»Sie ist deprimierend«, sagte ich.
»Ach komm, dann halt er sie auf.« Ständig hatten sie es davon. Morgens, mittags und abends. Beim Mittagessen, im Bus, mit wem sie hingehen würden. Sie hatten sogar aufgehört, über die Prüfungen zu reden.
»Und das beweist doch zumindest irgendwas«, sagte Paula. »Es ist eine gute Idee, ihn jetzt abzuhalten. Da kommen sie alle mal auf andere Gedanken.«
»Ich behalte lieber meine alten Gedanken«, sagte ich. »Ich gehe nicht hin.«
»Ich ja«, sagte Paula. »Ich tanz doch so gern.«
»Auf der Pier?«
»Snob«,
sagte sie.
»Überleg's dir genau.
Bald bist du als viktorianische Tante verschrien. Genau wie deine Mutter. Die wäre auch nie auf die Pier gegangen.
Ich dachte an die Hutkrempe, das zarte Kinn, die Bernsteinkette auf dem Foto. Damen mit Bernsteinketten haben früher die Kostümbälle organisiert, bei denen ich auf den rotsamtenen Klappstühlen saß. Auf einmal erinnerte ich mich wieder. Ich erinnerte mich daran, wie sie durch die Gegend gerauscht waren, diese Damen, mit gläsernen Eisbechern in der Hand, den Teelöffel hoch in die Luft gespreizt. Das Bild war graziös und gefiel mir.
»Ich weiß nicht, Marigold. Ich weiß nicht«, sagte Paula mit erdiger und müder Stimme. »Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll.«
Am Tag des Schulballs platzte sie gegen 5 in mein Zimmer, wo ich gerade Matheübungen machte, und fragte:
»Du kommst doch nachher vorbei, mein Liebchen.«
»Wie gesagt, nein, danke.«
»Ach, Marigold.«
»Hat keinen Sinn. Ich würd's hassen.«
»Woher willst du das? Diese Grace geht auch hin. Und deine Haare sind grad so hübsch.«
»Sehr interessant«, sagte ich. »Paulas plötzliche Einsicht, dass Bilge hübsche Haare hat.«
»Ich hab dir immer gesagt, sie wären.«
»Ach, halt die Klappe«, sagte ich. »Ich sehe doch fast wieder aus wie vorher. Der Pony ist rausgewachsen. Ich gehe da nicht hin.«
Um 8 klingelte das Telefon. Und nachdem alle gebrüllt und gerufen hatten, ging ich dran.
»Und, bist du fertig?«, fragte Grace.
»Ich gehe da nicht hin, wie gesagt.«
»Ach, red doch bitte keinen Unsinn.« Sie ging mit der Stimme hoch nach Dartington-Art, und vor meinem inneren Auge sah ich ihr grandioses und nobles Profil, die exzellente, lässige, wohlerzogene Art, wie sie die Beine übereinander schlug und sich mit dem Hörer in der Hand zurücklehnte.
»Ich hol dich ab.«
»Ich arbeite.«
»Jack Rose hat gefragt, ob du...«
»Ich arbeite.«
»Wir holen dich zusammen ab.«
Ich legte auf und setzte mich zurück an den Schreibtisch. Ich konnte mich keinen Zentimeter konzentrieren. Es klopfte an die Tür und herein kam Vater.
»Nun?«
»Hallo.«
»Aha.«
Schweigen.
»Nun, Marigold, was ist mit dem Ball?«
Ich fuhr herum und es war ein grausiger Anblick. Fliege, glatt gekämmtes Haar, Smoking aus Zeppelins Zeiten, eine Art heiteres Grinsen.
»Gott sei uns gnädig.«
»Aber, meine Liebe.«
»Wir flehen dich an, o Herr.«
»Marigold, ich finde es schade. Gerade wo du ein paar Freunde gefunden hast und so hübsch aussiehst.«
»Ich hab sehr viel zu tun.«
»Nicht nötig«, sagte er. »Es ist noch Zeit. Du hast alles abgedeckt. Man kann es auch übertreiben mit dem Lernen für Oxbridge, weißt du. Vor allem Cambridge schaut nicht nur auf die schriftlichen Prüfungen. Es ist das Interview, auf das es ankommt.«
»Wenn die Prüfungen Mist sind, wird man nicht zum Interview eingeladen, zumindest als Mädchen.«
»Ah, ich würde mir keine Sorgen machen, weißt du.«
Er knautschte sein Gesicht zusammen und beugte sich über meine Matheübungen.
»Verstehe nur, Bahnhof«, sagte er nach einer Weile und lachte.
»Hättest du doch Griechisch gewählt. Ich hätte dir helfen können, aber du kriegst das schon hin.
Diese nette Miss Box.
Bex.
Ungewöhnlicher Name, aber eine sehr charmante Frau.«
»Bex?«
»Jack Rose hat mich vorhin gefragt, ob du kommst«,
fragte er nochmal an der Tür.
»Es wird sehr still sein, so ganz allein hier.«
»Geh!«
Er ging. »Hätte er mich nicht selbst fragen können«, sagte ich 5 Minuten später laut zu mir selbst, »statt Grace nach mir zu fragen und Vater.«
Als Paulas Posaunenrufe verklungen waren und die Eingangstür des Hauses knallend ins Schloss gefallen war, stand ich auf und sah aus dem Fenster.
Sämtliche Fenster des Schlafsaals auf der Jungenseite waren dunkel und still. Der Wintergarten mit den Rosensträuchern wie Stacheldraht lag menschenleer im Licht des Mondes. Nicht, dass es ihm schwerfallen würde, Einladungen auszusprechen, scheint auch gut drin zu sein, sie zu vergessen. Ich ließ den Vorhang zufallen, ging an den Kamin und sah eine Weile auf den Rost. Meine Mutter kannte deine Mutter. Na toll, wer's glaubt, wird selig. Ich machte noch weiter meine Matheaufgaben, aß einen Apfel und etwas Brot, öffnete eine Dose Cola, schüttelte sie und horchte daran. Ich lernte weiter. Dann lief ich ziellos herum, ging ans Klavier, spielte ein paar Takte Bach und hörte wieder auf. Es war durchdringend und gespenstisch still in dem großen Haus, das den Lärm der Jungen und Paula so gewohnt war. Still wie etwas Unentdecktes im Tal der Könige. Guter Abend für einen Einbrecher, dachte ich. Und dann hörte ich draußen im Flur ein Geräusch. Es war ein langsames und nachdenkliches Atmen. Wir haben keinen Hund. Es war mit Sicherheit keine der Katzen. Die Köchin und die Haushälterin hatten frei und all die Internen, die für den Schulball zu jung waren, mussten rüber ins Schoolhouse, wo sie Billard spielen und mit der alten Hausmutter herumblödeln konnten, die mit ihren ungefähr 112 Jahren aus dem Partyalter raus war. »Hallo?« rief ich. Es kam keine Antwort. Doch das Atmen ging weiter. Und draußen knarzte es, als würde sich jemand die Füße vertreten. Ich ging zur Tür, verriegelte sie, stand davor und starrte auf die Täfelung, als würde sie sich gleich in Glas verwandeln und durchsichtig werden. Ich sagte nochmal, »Hallo?« und bildete mir ein, ich hätte jemand mit leiser Stimme Bilge sagen hören. Dann fing mein Nacken an zu brennen. Die Tränen traten mir in die Augen und meine Hände fingen an zu zittern. Ich lehnte mich mit der Stirn gegen die Tür und schloss wieder auf. Ich dachte, er hat's nicht vergessen. Er hat dran gedacht. Er ist es. Er ist gekommen, um mich zu holen. Jack, sagte ich. Aber es war Terrapin, der vor meinem Zimmer stand. Sehr feierlich im Halbdunkel.
Sonja Beiswenger mit der 8. von 17 Folgen des Romans Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Besetzung von Monika Bark. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Koproduktion von NDR Kultur, HR2 Kultur und MDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Die gesamte Lesung jetzt schon in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. US-Vertreter haben in Moskau mehrere Stunden mit dem russischen Präsidenten Putin über eine mögliche Lösung im Ukraine-Krieg gesprochen. Zu einem Ergebnis kamen sie nicht. Aus Tiflis, Björn Blaschke.
Das Gespräch war äußerst nützlich, konstruktiv und informativ. So formulierte es wörtlich der außenpolitische Berater von Russlands Wladimir Putin. Juri Uschakow sagte vor russischen Medien weiter, dass das Gespräch im Kreml eingehend die Gelegenheit geboten habe, die Aussicht auf eine weitere gemeinsame Arbeit hin zu einer langfristigen friedlichen Lösung der Ukraine-Krise zu erörtern. Gegenstand seien die verschiedenen Pläne und Dokumente gewesen, die von der US-Seite erarbeitet worden waren. Putin habe keinen Hehl aus der kritischen, ja ablehnenden Haltung Russlands zu einigen Vorschlägen gemacht. Dabei dürfte es auch um die Frage gegangen sein, ob die Ukraine Gebiete an Russland abtritt oder nicht. In dieser Frage, so Putin-Berater,